Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Heute spreche ich mit Sebastian Klüsener. Er ist Geograf und erforscht Regionen. Und von ihm will ich wissen, ob es nach 30 Jahren deutscher Einheit noch sinnvoll ist, die Region West von der Region Ost zu unterscheiden. Wir sprechen zum Beispiel darüber, warum die Lebenserwartung in der DDR niedriger war als im Westen, aber auch warum nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, diese Lebenserwartung im Osten nach oben geschnellt ist. 1990, da waren die Lebensbedingungen in Ost und West natürlich sehr unterschiedlich und das kann man auch an der Bevölkerung erkennen. Beispielsweise war die DDR-Bevölkerung ja viel jünger, also es gab viel mehr Kinder und Jugendliche als im Westen, weil die Geburtenrate da im Osten in den 80er Jahren wieder etwas gestiegen war, etwas größer war als im Westen. Aber jetzt sind 30 Jahre vergangen, wir sind in einem Staatsgebiet. Wenn man sich diese Merkmale mal so vor Augen führt und auf einer Karte abtragen möchte, kann man diese Unterschiede zwischen Ost und West heute noch erkennen? Gibt es die Grenze noch oder ist die verschwunden?
Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Indikatoren wir uns da so anschauen. Wenn man jetzt zum Beispiel die nicht-ehelichen Geburten anschaut, sieht man die alte Grenze immer noch sehr stark. Also die sind in Ostdeutschland noch weiterhin deutlich stärker und höher vertreten als in Westdeutschland. In Ostdeutschland in einigen Gebieten eben bei 60% oder mehr. In Westdeutschland eher so bei 30% und auch mit der klaren Grenzlinie, die dann erkennbar ist. Da ist es aber zum Beispiel auch so, dass diese Unterschiede zum Teil eben auch schon vor 1945 bestanden, also gar nicht auf die Teilung zurückzuführen sind, sondern eben auch schon tiefere historische Wurzeln haben. Genauso ist es ja allgemein in Deutschland, dass viele Gebiete sehr eigenständige historische Entwicklungen haben. Wir sehen aber auch wirklich starke Annäherungen bei einigen Indikatoren, zum Beispiel natürlich bei der Lebenserwartung, die natürlich ein besonders wichtiger Indikator ist, weil sie ja zeigt, wie die Menschen in der Lage sind, lange und dann möglichst ja auch gesund zu leben. Und da haben wir eben eine sehr starke Annäherung gesehen. Da gibt es bei den Frauen nur noch sehr geringe Unterschiede zwischen den Regionen und zwischen Ost- und Westdeutschland. Bei den Männern ist noch ein gewisser Unterschied vorhanden. Und in den letzten Jahren haben wir auch keine Annäherung mehr gesehen. Aber in den ersten 15 Jahren haben sich auch die Männer stark angenähert.
Das spricht also vor allem für Lebensbedingungen im Sinne von Arbeit, Bildung und gesundheitlicher Versorgung, dass die Lebenserwartung sich so stark angenähert hat.
Ja, also ein wichtiger Faktor ist auf jeden Fall die medizinische Versorgung. Man muss auch bei der Lebenserwartung wieder sehen, dass diese Unterschiede, die 1990 bestanden und die damals sehr stark waren, gar nicht so alt waren. Also wenn man 1970 sich Deutschland anschaut und die regionalen Unterschiede betrachtet, da war der Osten zum Beispiel bei den Männern vor dem Westen. Und diese großen Unterschiede sind eben erst in diesen 20 Jahren, in den 70er und 80er Jahren aufgebrochen. Die Forschung geht davon aus, dass es überwiegend damit zusammenhing, dass der Ausbau der medizinischen Versorgung im Westen, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den 70er und 80er Jahren, deutlich besser war als im Osten. Man spricht da von der kardiovaskulären Revolution. Das heißt also, diese ganzen EKGs, also dass man wirklich nicht so mehr durch den Arzt, der dann praktisch mit so einer Diagnose durch Handauflegen stellt und sagt, der Patient hat dies und das, sondern dass man eben praktisch mit Geräten dann das Herz beobachtet und darüber eben schon Krankheiten schnell erkennen kann und dann auch eben behandeln kann, aber mit sehr hohem medizinischen Aufwand, was die Gerätschaften angeht. Das wurde im Westen eben in den 70er und 80er Jahren implantiert, hat dort zu extremen Fortschritten bei der Lebenserwartung geführt. Im Osten hat man das auch zum Teil gemacht, hatte aber nicht die Ressourcen. Und da die Ressourcen im Osten auch so ein bisschen geringer war und diese Fortschritte im Westen überwiegend bei den Bevölkerungen über 65, also nicht der arbeitenden Bevölkerung gemacht wurde, war da im Osten einfach dann nicht so die Priorität, gerade dort auch noch die wenigen Ressourcen, die man hat, zu bündeln.
Und das änderte sich dann nach 1990.
Genau.
Offensichtlich.
Also das ging auch ziemlich schnell. Also man war sehr bemüht, dass die Gesundheitsstandards in Ostdeutschland sehr schnell an die Weststandards angepasst wurden. Das wurde auch relativ schnell erreicht. Zusätzlich hat sich wahrscheinlich auch noch positiv ausgewirkt, dass im Osten ja auch die Rentenanpassung erfolgte. Das heißt also, dass dort die Menschen, die ja im Osten überwiegend auf sehr lange Erwerbsbiografien ohne Arbeitslosigkeit natürlich zurückblicken, weil Arbeitslosigkeit ja per Definition in der DDR nicht existierte, dort dann natürlich auch sehr hohe Rentenansprüche hatten. Und es war so eine Generation, die dann besonders stark eben mit sehr guten Renten ausgestattet war, was natürlich jetzt zum Teil eben auch dann förderlich sich auf die Lebenslängen noch ausgewirkt hat.
Hört sich so an, als wäre es für die Rentner nach der Wende, nach der Wiedervereinigung positiv weitergegangen sein. Galt es dann für den ganzen Osten?
Der Osten ging ja dann praktisch nach 1990 in eine starke Transformationsphase über, in der ja dann auch viele wirtschaftliche Betriebe eben dann nicht mehr mithalten konnten. Es hatte dann auch teilweise eben auch dieser krisenhaften Situation zu tun, dass dort dann teilweise ja auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig war, teilweise eben aber auch von Westen eben dann die Konkurrenten geschluckt wurden. Da gab es ja auch dann diese ganzen Treuhandentwicklungen und dadurch natürlich sich die wirtschaftliche Entwicklung in dem Osten nicht so positiv entwickelt hat in den ersten Jahren. Und das hat natürlich dann die jüngeren Generationen belastet und dadurch natürlich auch die älteren Generationen, weil das sind ja deren Kinder und Enkel gewesen, die sehr große Probleme zum Teil hatten, ihr Leben zu gestalten und eine gute Arbeit zu haben, mit der sie eben Familie ernähren konnten. Und insofern waren diese Krise, die dann damals in den 90er Jahren und auch bis Anfang der 2000er den Osten erfasst hat, natürlich letztendlich alle irgendwie betroffen.
Jetzt schauen wir nochmal wieder auf die heutige Zeit. Da würde mich interessieren, also natürlich gibt es einerseits auch Ostidentität, die noch in den Medien beschworen wird oder diskutiert wird, aber andererseits haben wir auch so viele Unterschiede, schon regionale Besonderheiten, die ja in Deutschland auch stark sind, wie auch in anderen Ländern, aber dass die Norddeutschen und die Süddeutschen sich voneinander unterscheiden, und natürlich die Großstädter von der ländlichen Bevölkerung oder solche, die in den Grenzgebieten wohnen und im Osten wahrscheinlich wie auch in Westdeutschland sind ja auch so die mittleren Städte stark im Kommen. Über Leipzig, das Heipzig wissen wir schon länger Bescheid, aber auch Greifswald und Jena sind wohl Städte im Aufschwung. Ist das was Ostdeutsches, diese Binnendifferenzierung, oder gibt es die jetzt dann überall? Also sind die mittleren Städte überall so im Kommen?
Ja, also da wurden jetzt ja viele Themen aufgegriffen. Ich wollte auch erst nochmal zurückkommen auf dieses Thema der Osten versus andere Regionen. Also gibt es irgendwas, was die Identität des Ostens ausmacht? Und ich denke, aktuell ist es tatsächlich noch dieses Krisenerlebnis, dass natürlich die Generation, die heute ja auch noch am Leben sind, sehr stark geprägt hat und dass dadurch so eine gemeinsame Verbundenheit dadurch besteht, dass eben diese Krisen überall im Osten irgendwie in einer sehr, also mal schlimmer, mal weniger ausgeprägt durchgemacht wurden. Und das prägt natürlich so ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist jetzt, gibt es im Westen in dem Maße nicht. Und ich denke auch, dass im Osten dieses Gemeinschaftsgefühl wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr so stark ausgeprägt sein wird und dass dann tatsächlich eben zum Beispiel sich Rostock und Greifswald eher als norddeutsche Städte dann wieder begreifen und Sachsen eben sich vielleicht mehr mit Bayern identifizieren kann und dass dann eher eben solche Differenzen wieder auftreten und nicht mehr so der Osten sich als ein kollektives Ganzes begreift. Wenn man jetzt auf die Städte eingeht, Städte mittlerer Größe, also das ist ja jetzt auch ein relativ neues Phänomen, also zunächst war ja die erste große Stadt, die geboomt hat im Osten, war ja Berlin, wobei ja ein Teil von Berlin eben auch gar nicht Teil des Ostens war während der Teilung. Dann kamen noch einige größere Städte hinzu, wie zum Beispiel ja Leipzig und Dresden. Jetzt Potsdam ist ja auch als Teil des Berliner Großraums schon immer relativ gut aufgestellt gewesen. Ich würde nicht sagen, dass der Aufschwung in diesen Städten mittlerer Größe, der jetzt auch festzustellen ist, so ein typisches ostdeutsches Phänomen ist. Er ist natürlich so ein bisschen anders als im Westen. Im Westen gibt es auch viele Städte mittlerer Größe, die von hoher Bedeutung sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt Münster oder Osnabrück anschaut oder Ingolstadt, Wolfsburg. Und die sind natürlich dann auch geprägt durch bestimmte Dinge. Aber diese Städte im Westen haben ihre dynamischen Phasen, so also Aufschwungsphasen, vielleicht jetzt nicht gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren gehabt. Das heißt, da ist eine gewisse Sättigung. Im Osten erfahren jetzt diese Städte eben jetzt diese Aufschwungsphasen, was natürlich da dann auch nochmal zu einer bestimmten Dynamik führt, dass dort eben die Räume in den Innenstädten oder also die für Kreative zum Beispiel dann vorhanden sind, dass man, dass diese Städte dann eben auch noch ein bisschen lebhafter werden als viele westdeutsche Städte, wo halt zum Beispiel die Räume in der Innenstadt eben vergeben sind und gar nicht mehr so viel Raum für Kreativität und was Neues vorhanden ist.
Sie betonen auch, dass das Schicksal einer Region nicht in Stein gemeißelt ist, sondern sehr viel Dynamik gibt. Das könnte ja vielleicht noch eine positive Botschaft sein, auch für die Regionen, die eben nicht von solchen Booms erfasst sind, sondern durch Abwanderung geprägt sind, wie manche Gebiete in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt. Gibt es da auch Hoffnung auf eine Umkehr?
Es gibt auf jeden Fall immer wieder Auf- und Abschwungbewegungen, die mal kurzfristig erfolgen, mal längerfristig. Wir müssen ja auch sehen, dass es auch in Westdeutschland einige Regionen gibt, die Bevölkerungsrückgänge verzeichnen. Dazu gehört ja zum Beispiel das Ruhrgebiet oder das Saarland, also Gebiete, die stark industrialisiert waren und dann eben diese Bedeutung verloren haben und dann auch sehr starke Strukturwandelprozesse schon ab den 70er Jahren durchlaufen haben. In den Gebieten zum Beispiel ist der Rückgang der Bevölkerung auch nicht unbedingt immer was Negatives, weil ja zum Beispiel diese Gebiete sehr dicht besiedelt waren und man dadurch, dass natürlich weniger Bevölkerung da ist, dann sagt, dann kann man da mehr Grünzonen schaffen und einfach die Städte attraktiver gestalten. Im Osten ist es eher so, dass die ländlichen Gebiete jetzt an Bevölkerung verloren haben. Das sind auch teilweise relativ normale Prozesse. Also zum Beispiel, wenn man jetzt in Sachsen-Anhalt die Gebiete nimmt, die sehr fruchtbar waren. Also Sachsen-Anhalt hat ja mit die fruchtbarsten Böden in Deutschland, wenn man jetzt die Magdeburger Börde betrachtet. Das sind Gebiete, die früher natürlich sehr dichte Besiedlung aufwiesen, weil diese Böden eben sehr viel Menschen ernähren konnten. Dort wird heutzutage Weizen angebaut mit hoher Mechanisierung. Dort ist halt in der Landwirtschaft nicht mehr viel Arbeit. Und wenn natürlich bestimmte Wirtschaftszweige dann an Bedeutung verlieren, bedeutet das auch, dass meistens dann dort eben nicht mehr so viel Arbeit ist und dass das dann dazu führt, dass Bevölkerungsrückgänge in einem gewissen Maße verzeichnet werden.
Also eine abschließende Frage, Sie beschäftigen sich ja schon ganz lange mit Regionen. Was macht die Region für Sie so interessant als Forschungsgegenstand?
Ja, es ist halt schön in Deutschland, dass Deutschland halt eine sehr große regionale Vielfalt aufweist. Also Deutschland war ja früher durch die Kleinstaaterei geprägt, auch die Unterschiede in den Religionen. Es ist halt im Zentrum Europas gelegen mit einer extrem hohen Vielfalt. Da gibt es andere Länder in Europa, die sind sehr viel zentralisierter und weisen eben nicht eine derartig hohe regionale Vielfalt auf. Und das macht es natürlich für einen Geografen sehr spannend, sich mit dieser Vielfalt auseinanderzusetzen.
Um Unterschiede besser zu erklären.
Genau, oder eben auch, was ja in der Forschung immer so spannend sind, das sind diese natürlichen Experimente, dass man dann eben schauen kann, wie haben sich zum Beispiel Regionen entwickelt, die katholisch geprägt waren versus protestantisch geprägte Regionen und hat dann eben, zumindest in der Geschichte, dann wirklich Regionen, die sehr homogen sind innerhalb der Region. Also dass man dann ein Gebiet hat, das ist extrem katholisch geprägt und direkt daneben hat man ein Gebiet, das ist extrem protestantisch geprägt und von den regionalen Bedingungen sind die Regionen aber relativ ähnlich. Und dann kann man halt tatsächlich mal schauen, was macht denn jetzt die Religion, also in der Vergangenheit aus und kann da auch tatsächlich Effekte finden. Oder zum Beispiel, was wir auch mal gemacht haben, ist, es gibt ja auch noch dann deutschsprachige Regionen außerhalb Deutschlands, zum Beispiel die Deutsch-Belgier. Also es sind ja zwei Kreise, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg an Belgien abgetreten hat. Und da kann man dann zum Beispiel interessante Effekte der Kinderbetreuung messen. Da haben wir uns damit beschäftigt, dass diese beiden Kreise, die ja dann seit 1920 ungefähr zu Belgien gehören, und Belgien hat ja eine sehr ausgebaute Kinderbetreuung und also eine sehr großzügige Familienpolitik, um dann zu schauen, was ist denn mit den Deutschen passiert, die dort eben seit 100 Jahren leben, hat sich deren Fertilität zum Beispiel anders entwickelt als in anderen Teilen Westdeutschlands, die ja angrenzen, wo eben die Familienpolitik lange Zeit eben nicht so stark zum Beispiel auf die Kindergartenbetreuung gesetzt hat. Und da
Ja.
kann man dann schön sehen, dass tatsächlich diese Deutsch-Belgier eine deutlich höhere Kinderzahl haben. Und zwar auch gerade viele Übergänge zum dritten Kind dort erfolgen und kann dadurch dann eben auch so Effekte von Politiken messen, die sonst sehr schwer zu messen sind, weil natürlich zum Beispiel Belgien und Deutschland an sich schon kulturell so unterschiedlich sind, dass es sehr schwer ist, einzelne Politikeffekte zu extrahieren.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Herr Klüsener, für diese Einblicke.
Gerne.
Das war's für heute mit dem Podcast vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Beim nächsten Mal gibt's auch wieder interessante Studien und es würde mich freuen, wenn euch das dann auch wieder interessiert. Bis dahin, tschüss.